Die alte Arschkrampe.
Nein, nicht wirklich.
Was denn?
Nee, so gehen nicht.
Was denn nicht?
Nein, so gehen wir nicht rein.
Wieso sollen wir so nicht reingehen? So das habe ich mir jetzt aber überlegt.
Nein!
Ich habe mir das jetzt so überlegt.
Nein.
Das ist künstlerische Freiheit. Ja. Und da kann ich tun und machen, was ich will.
Wir haben keine Freiheit.
Machen Sie doch selbst was. Denken Sie doch selbst mal was aus. Mein Einstieg war heute, die alte Arschkrampe.
Aber wen meinen Sie?
Dann machen Sie doch jetzt auch was. Wollen Sie nicht?
Warten Sie mal kurz.
Fällt Ihnen nichts ein, ne? Warten Sie mal kurz.
Ich würde gerne.
Achtung, die nachfolgende Sendung enthält explizite und nicht jugendfreie Inhalte.
Nein.
Attention, the following program contains sexual explicit material that may not be suitable for children. Parental discretion is advised.
Nein. Haben Sie jetzt was? Haben Sie was?
Herr Kollmann, hören Sie
auf. Haben Sie jetzt was?
Nee, so nie jetzt.
Ja, dann lassen Sie es.
Ego FM.
Völlig überzogen, der Podcast mit Hoffmann und Kollmann.
Ein hin und her, die ganze hin und her, ja, hin und her. Hier ist Folge 83.
So, postet uns nie jemand, nie.
Tut doch sonst auch nie jemand. Ja, wieso soll sich das jetzt ändern? Ja?
Hier ist heute, Freitag der 13. Folge, ist mir scheißegal, was
83,
Hoffmann,
hätten Sie gedacht, dass wir so weit kommen?
Das frage ich mich schon seit Folge 42.
Ja.
So, heute, Freitag der 13., sowas ist wie Pech, da glauben wir nicht dran, ja, ne?
In Schweden zum Beispiel, bringt Spinnentöten am 13., Freitag den 13., bringt Regen, Frau Hoffmann. Ja.
Eine Spinne am Freitag den 13.
Haben Sie heute früh eine Spinne getötet? Das hat nämlich ziemlich geschüttelt heute Morgen.
Sowas würde ich nicht töten, sowas würde ich nicht machen.
In
ich würde sie meiner Katze zum Fraß vorwerfen.
Ja. In Brasilien bedeutet auf Sterne zeigen am Freitag den 13., dass das Warzen an den Fingern verursacht.
Vorne an den Kuppen?
Höchstwahrscheinlich.
Als ich nicht dran glauben würde.
Haben Sie schon geguckt? Gucken Sie mal bei sich, Hoffmann.
Oh,
ist
da
was?
Gucken Sie mal da, der große Wagen. Flup, 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 flup.
Und Messer und Scheren überreichen bringt Streit in der Türkei am Freitag, den 13. Und zu Schluss noch.
Solange es nur Streit bringt und nicht gleich den Tod.
Eine einsame Elster bringt Pech. Zwei bringen Glück in Großbritannien heute am Freitag,
den
13.
Drei bringen den Tod.
Und die vierte bringt Hoffmann Kollmann.
Wissen Sie, was wirklich Pech ist?
Ja.
Also der zweite Mann, der es wirklich geschafft hat, in einem Fass lebend den Sturz durch die Niagara-Fälle zu überstehen, ist kurz danach auf einer Orangenschale ausgerutscht und an den Folgen gestorben.
Ach, sowas habe ich schon öfter gehört,
das
Hoffmann.
Das ist Pech.
Das habe ich schon öfter gehört, sowas. Ja.
Das ist Pech.
Pech ist auch, wenn man sich wie Sie an einem Revival beteiligt, ja, an einem Mode-Revival. Tennissocken sind wieder angesagt, Frau Hoffmann. Ja, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres. Sie sieht aus wie so, sie sieht so richtig altbacken aus mit so Kotelettenschuhen auch noch. Gucken Sie mich auf dem Foto.
Kotelettenschuhe.
Ja, so Baumwoll.
Dazu trägt man Sneakers, am besten Vans. Ja. Habe ich jetzt gerade Bandwerbung gemacht.
Bei Ihnen sieht es gut aus, aber ansonsten ist es eher schwierig.
Hat er gerade die Kurve gekriegt, weil ich seit letztem Jahr überhaupt nichts anderes trage außer Tennissocken.
Ja, ist mir gerade wieder eingefallen.
Würden Sie sich auf eine öffentliche Toilette mit dem Popo draufsetzen?
Nee.
Andere Frage.
Nee.
Wirklich nicht?
Nee.
Ich habe nämlich gelesen, 16% der Frauen und 40% der Männer setzen sich in öffentlichen Toiletten auf die Klobrille. Nicht hier mit wie nennt man das, Klopapier,
ja,
schön drapiert, sondern mitten auf die Klobrille setzen die sich mit ihrem nackten Arsch.
Nee.
40% der Männer, Sie sind also die restlichen 60. Das ist schon krass, oder?
Ja, aber setzen Sie sich auf eine öffentliche Toilette?
Auf keinen Fall!
Ja, aber wie pinkeln Sie dann?
Hä? So halt!
Wie geht das technisch?
Also,
jetzt stellt sie sich gerade hin, sie geht halb in die Knie
so.
Und. Ach so, machen Sie, Frau Hoffmann. Ach so, wie sie auch in den Wald reinpinkeln,
ja,
quasi.
Genau.
Ah, okay, gut.
Sollten Sie doch wissen, wir waren doch schon zusammen auf Festivals.
Noch nie mit Ihnen, Frau Hoffmann, ja. Noch eine Geschichte von mir, Frau Hoffmann, habe ich Ihnen vorhin in der Sendung schon erzählt, aus Texas. Das hat mich sehr berührt, diese Geschichte. Die Polizei wurde informiert, dass ein fremder Mann in einem fremden Garten Rasen mäht. Ja? Der wurde nicht als Nachbar identifiziert.
Und oh, da war die Nachbarschaftswache unterwegs. Ja? Oh, wer mäht denn da den Rasen? Den kennen wir nicht. Anzeige ist raus.
Überwachungskameras haben diesen Mann aufgezeichnet. Der hat sich zuvor in der Garage des Hauses ein Fahrrad, ein Rasenmäher und ein Benzin geklaut. Also, ja, mitgenommen.
Fahrrad, Rasenmäher und
Benzin.
Ja.
Und anschließend hat er dann den Rasenmäher mit dem geklauten Benzin aufgefüllt und hat angefangen, im Garten den Rasen zu mähen.
Da kann sich doch keiner beschweren.
Ja, aber als die Beamten eintrafen, floh er.
Mit dem Rad?
Mit dem Rasenmäher.
Und dem Rad?
Das Rad hat er zurückgelassen. Ist weiterhin auf der Flucht, Frau Hoffmann. Da denke ich mir, was geht in so einem Menschen vor?
Komm
ja?
vorbei bei mir. Das denke ich mir.
Ja, der darf bei Ihnen den Staubsauger klauen, Frau Hoffmann. Ja?
Und davor
noch ein bisschen
Staubsauger.
Saugen. Ja.
Ich habe so einen Roomba. Kennen Sie das?
Ach, Sie haben nicht so einen Roboter.
Doch, ich habe so einen Roboter. Und wissen Sie was, normalerweise lässt man den Roboter ja durch die Wohnung fahren, damit man selber Zeit hat, was anderes zu tun. Aber ich setze mich dann mit dem Kaffee daneben.
Und Sie gucken zu.
Und gucke zu, wie der so irgendwo vor oder meine Katzen verfolgt. Ich find das super lustig.
Gut, dass Sie keinen Butler haben, Frau Hoffmann, dem würden Sie auch zugucken.
Ja. Genau.
John, guck mal da noch ins Eck dahinter. Da habe ich gestern noch Schmutz gesehen.
So wäre ich. Würde das noch kommentieren und ihn anfeuern.
Ja, können Sie einen Podcast machen, Frau Hoffmann.
Haben wir nicht irgendwas gesprochen heute mit Fußball? Und da haben wir darüber geredet, dass wir gerne ein Fußballspiel kommentieren würden.
Ja,
da haben wir gesagt, dass das eine richtig beschissene Idee wäre. Und da haben Sie mir von irgendeinem Fußballverein erzählt, der einen speienden Löwen.
Ja, das sind die 60er.
Ach so, und ich habe gedacht, ob die nicht. Ja, da haben wir über Schwalben gesprochen und dass die nicht ein besseres Zeichen für irgendwelche Spiele.
Für einen Fußballverein. Frau Hoffmann hätte gerne einen eigenen Fußballverein mit.
Eine Schwalbe.
Mit der Schwalbe im Wappen
gibt
dran.
Gibt es. Als ein spanischer Fußballclub habe ich eben zugeschickt bekommen per Insta von jemandem, der uns zugehört hat. Hat mir einen spanischen Fußballclub und der heißt wirklich die Schwalben.
Toll, Frau Hoffmann, toll.
Wunderbar.
Warten Sie mal ganz kurz. Hey, grüß dich. Ja, komm rein, wir haben schon angefangen. Geben Sie mal den Zehner, Frau Hoffmann, den nicht auf den Tisch. Geben Sie ihm mal den Zehner kurz. Ja, kannst loslegen. Ja, klar.
Ah.
Kam gerade rein.
Bin ich schon wieder tiefenentspannt.
Komm gerade rein hier, ja.
Danke.
Danke dir. Ja, Frau Hoffmann.
Also ich finde es übrigens total toll, dass Sie keinen Bart tragen. Wissen Sie, was ich diese Woche gelesen habe?
Na.
Laut einer Studie aus der Schweiz enthält der durchschnittliche Bart eines Mannes Bakterien aus. Was glauben Sie?
Aus
drei verschiedenen Dingen.
Aus Lebensmitteln?
Ja.
Ja?
Ja.
Soll ich die aufzählen? Oder
ja, Lebensmittel war Nummer eins.
Ja, Lebensmitteln, dann aus irgendwelchen Drogen, die man nimmt.
Nein.
Nee, Schokolade gehört dazu. Irgendwelche, was könnte man denn das sagen? Vielleicht Bierreste oder so? Getränkereste?
Ist noch Lebensmittel?
Also auch noch Lebensmittel. Ja, dann wird es schwierig, Frau Hoffmann. Pollen von draußen, die gelben Pollen, die unterwegs
sind. Nicht
schlecht. Ja.
Aber es ist Ungeziefer und Fäkalien.
Wie kommen Fäkalien in den Bart?
Indem man sich den Popo abwischt und dann die Hand nicht sauber macht, aber sich schön durch den Bart krault.
Ach, kommen Sie jetzt.
Weiß ich auch nicht.
Ekelhaft ist das.
Vielleicht wischt man mit seinem Bart auch den Popo seines Kindes ab. I don't know. Aber das war auf Platz 3 der Dinge, die Männer als Bakterien in ihrem Bart haben.
Sie sind auch so ein Bakterium. Frau, gucken Sie mal zu mir rüber. Ganz kurz. Ja, würde hingehen.
Was denn?
Ja, habe ich Ihnen heute auch schon erzählt, hatte ich wieder vergessen. Seit 1998, es gibt eine Agentur, die seit 1998 Doppelgänger von Prominenten aus Film und Fernsehen ermittelt, ja. Aber die suchen jetzt seit einiger Zeit schon einen Kanzler-Double, haben aber bisher keins gefunden.
Von Scholz?
Ja? Sehen Sie Olaf Scholz zum Verwechseln ähnlich?
Zum Verwechseln ähnlich.
Falls ja, Frau Hoffmann, könnten Sie Karriere machen jetzt? Melden Sie sich doch mal an. Ja, Haare weg,
ich
bisschen
nicht aus
die
wie
Nase
Scholz.
Schon so ein bisschen, geht schon in die Richtung, ja. Und auch dieser verbissene Blick ist auch so Ihr Statement.
Caribou sucht auch noch einen, der Künstler Caribou sucht auch noch einen Double. Ah, Herr Kollmann. Mensch, da haben wir sie ja. Kann man mal mit jemandem sprechen, der Doubles sucht und macht oder selber einer ist?
Ja, können wir mal recherchieren.
Und wie das so ist als Double,
finde ich
gut. Würde mich total darüber freuen. Ja. Also wenn ihr ein Double seid, meldet euch.
Meldet euch
wir
bei uns.
Wir möchten mit euch einen Podcast machen.
Genau.
Derweil bewegen wir uns auf die hohe See.
Genau, wir haben heute eine richtige Abenteuerin zu Gast und freuen uns sehr über Gabi Schenkel.
Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
Ego FM, schöne neue Radiowelt.
Eine Frau macht sich in einem Ruderboot auf den Weg und überquert den Atlantik. 75 Tage ist sie auf See. Eine Reise voller unvorstellbarer Kraftanstrengungen, Geisterwellen und Schmerzen, aber auch eine Reise zu sich selbst. Denn jeder überquert den eigenen Atlantik, wenn ich dich da zitieren darf. Bei uns zu Gast Solo-Ruderin und Abenteurerin Gabi Schenkel. Hallo.
Hallo.
Hallo Gabi, schön, dass du bei uns bist.
Danke für die Einladung.
Jetzt haben wir gerade schon gehört, das härteste Ruderrennen der Welt. Ja, ich zähle mal ganz kurz auf 4723 Kilometer. Wahnsinnig große Wellenstürme. Warum machen Menschen sowas?
Da gibt es viele Gründe. Bei mir gibt es nur eine Antwort, Bauchgefühl. Viele Menschen können sich das nicht vorstellen oder können sich keinen Reim draus machen, wieso ich das gemacht habe. Und ich muss immer enttäuschen, weil ich selbst weiß es auch nicht. Ich weiß nur, dass ich aufgewacht bin und gewusst habe, das machst du mit so einer Klarheit und nicht mal, du musst das machen, sondern du machst das. Und mit so einer Klarheit, wo kein Zweifel Platz hatte und auch nie ein Zweifel aufgekommen ist. Wenn einer dann aufgekommen wäre, dann hätte ich nie die Leinen losgelassen.
Mhm.
Gabi, du hast es aber getan und du hast etwas getan, was sich wahrscheinlich die wenigstens von uns vorstellen können überhaupt oder wollen. Du hast allein den Atlantik überquert in einem Ruderboot. Was muss man denn für ein Mensch sein, der so etwas tut? Ist es wirklich Abenteuerlust?
Nein, ich glaube, viele sehnen sich nach diesem Ort, wo die Ablenkungen nicht da sind und wo sie dann eben die Chance kriegen, sich mit der Natur zu verbinden und mit sich selbst auch zu finden oder eben in diese Ruhe zu kommen, die dann einfach die Abgeschiedenheit bringt. Ich selbst war jetzt alleine unterwegs, aber es gibt ja auch Zweier-, Dreier-, Vierer- und Fünferboote, wo man auf engem Raum miteinander klarkommen muss. Und da bietet sich ein bisschen weniger die Gelegenheit, in dieser Intensität, wie ich es hatte, zu sich selbst zu kommen. Und da gibt es natürlich dann häufige Wiederholungstäterinnen und Wiederholungstäter. Ich denke aber, wenn jemand überhaupt nicht alleine sein kann, dann würde ich eine andere Herausforderung vorschlagen.
Also nichts für mich. Nee, ich kann ganz schwer mit mir selbst alleine sein.
Gabi, auf die Frage, warum man sowas tut, hast du gerade das Bauchgefühl erwähnt. Du bist eine Frau, die generell gerne aus dem Bauch heraus Entscheidungen trifft. Wie sehr hast du diese Entscheidung dann trotzdem vielleicht bereut zwischendurch?
Nie.
Nie?
Nie.
Kein einziges Mal.
Nein, kein einziges Mal. Ich bin eine Person, wenn sie sich in einer Situation wiederfindet, dann kann sie das total mühsam, um nicht zu sagen scheiße finden und auch zeitweise für einen Moment in die Opferrolle reinschlittern, was ich ja im Buch auch schön beschrieben habe. Da habe ich mich dann in meinem Elend kurz gesuhlt. Kann ich auch jetzt noch. Jetzt ist es einfach so, dass ich schneller wieder rauskomme. Ich gehe meine Herausforderungen oder Probleme oder Situationen, die mir nicht passen, dann einfach so an, frage mich, was kann ich tun, dass es anders wird? Und ich habe mich ja schon entschieden, loszurudern. Da konnte ich erstens mal nicht zurückgehen, das geht nicht mit den Winden und Wellen. Und zweitens habe ich ja ein Jahr lang das Ganze vorbereitet und das war, also das verstehen viele nicht ganz, die noch nie mit dem zu tun hatten. Das ist das harte Stück Arbeit, diese Vorbereitung. Das jetzt einfach aus einer Laune heraus, weil es jetzt mal, weil es mal weh tut oder weil es unangenehm ist oder weil die Wellen mal nicht wollen, wie ich will. Da einfach den Stecker ziehen, nein.
Du hast dafür zum Beispiel einen Monat lang nur auf dem Boot gelebt, um auch dieses Gefühl dafür zu bekommen, ne?
Genau, ja. Also es war schon schön. Ich habe einen Monat lang jede Nacht in meiner Kabine geschlafen und bin, wenn es die Winde erlaubt haben, bin ich da auf die Gewässer rudern gegangen, habe diese verschiedenen Knoten da in Wind ausprobiert und die verschiedenen Handgriffe getestet. Und das war schon schön, weil das hat so eine Nähe zum Boot gebracht. Also ich habe früher immer ein bisschen gelächelt, wenn ein Mensch sein Auto oder sein Motorrad liebevoll personifiziert hat und fand das ein bisschen doof. Aber ich verstehe das jetzt total. Ich würde niemals wieder was darüber sagen, weil meine Miss Universe war meine Miss Universe. Die war mein Partner in Crime. Der habe ich 200%ig vertraut und entsprechend konnte ich ihr auch vertrauen, während ich schlief, dass ich in dieser Kabine war und einfach die Augen zumachen konnte und ich habe 6 bis 8 Stunden durchgepennt. Also das musste ich auch erarbeiten und dafür war dieser Monat in Holland extremst wertvoll.
Jetzt hast du eben schon gesagt Kabine, also jetzt ist deine Miss Universe, dein Ruderboot, kein normales, mit dem man so kurz über den See schippert. Kannst du die Miss Universe kurz beschreiben für unsere Hörer?
Ja, das ist eine Aluminiumkonstruktion, die 7 separate Luftkammern hat. Sie ist 7,40 Meter lang und 1,80 Meter breit und hat für mich und mein Material vorne und hinten eine größere Kabine. Das sind dann auch jeweils diese Luftkammern, das sind 2 davon. In der hinteren habe ich jeweils geschlafen, da ist auch die Technik drin. Also das heißt ein Plotter, wo ich immer auf einem kleinen Bildschirm sehe, wo mein Boot ist, was auf dem Atlantik meistens ein kleines Boot auf großem blauen Hintergrund war. Ein Funkgerät, ein System, ein Frühwarnsystem, wenn ein Boot auf Kollisionskurs ist. Und dann außen Solarpaneele, dann hat das noch 2 Lithiumbatterien an Bord gehabt, die dann auch die ganze Technik gespiesen haben, unter anderem auch die Entsalzungsmaschine, weil das Trinkwasser habe ich vom Meer gewonnen, dass das durch diese Maschine gelaufen ist. und in einer halben Stunde 10 Liter Wasser hergestellt hat. Das war so ungefähr die Menge, die ich an einem Tag gebraucht habe für Essen, Trinken und Waschen oder Duschen. Mhm. Also Duschen war 1,5 Liter.
Mhm. Das ist wenig.
Ja,
das
genau. Man lernt da draußen, mit wie wenig man glücklich sein kann und wie wenig, dass man wirklich zum Leben braucht.
Ich habe auch gelesen, dass du in dieser ganzen Zeit, ich glaube 3 oder vielleicht 4 Mal nur die Haare gewaschen hast und 3 Mal. Du meinst, das reicht völlig aus, ne?
Das reicht völlig aus. Ich hätte sie auch noch weniger waschen können, weil spannenderweise stinkt man da draußen nicht.
Mhm. Also, oder man riecht es einfach nur nicht.
Ja, das habe ich mich manchmal auch gefragt, aber dann bin ich aufs Klo gegangen. Ich bin aufs Klo, habe mich auf den Klo, die Kloschüssel oder den Eimer gesetzt und gemerkt, mein Urin riecht streng, ich muss wieder mehr trinken. Aber meine Socken, beispielsweise habe ich einmal gemerkt, ich habe die gleichen Socken 7 Tage hintereinander getragen und die haben einfach nicht gestunken. Einfach nicht. Ein anderes Paar schon. Und da habe ich mich schon gefragt, was geht da ab? Die habe ich dann in die vordere Kabine verbannt, da wo auch mein Abfall, die Dinge, die ich nicht mehr sehen wollte und nicht sehen musste, reinkamen. Aber dieses eine Paar, das hat einfach nicht gerochen. Ich habe es dann nach 7 Tagen schon gewaschen, weil ich fand dann einfach vom Gedanken her, du hast 7 Tage die gleichen Socken angehabt, jetzt müsste sie schon mal waschen.
Mhm. Und Gabi trägt sie immer noch.
Nein. Ich habe sie immer noch, das sind Laufsocken. Doch, ich trage sie immer noch.
Aber später erfahren wir die Marke, vielleicht will ich die auch haben. Gabi, gehen wir kurz zum Start. Der 12.12.2019, der erste Ruderschlag. Raus aus dem Hafen, du allein auf dem Meer. Was war das für ein Gefühl?
Oh, jetzt geht's los. Also riesen Vorfreude gepaart mit Erleichterung, dass es endlich losgeht, weil die Zeit in La Gomera, wo man noch durch die Inspektion durch muss, ob man alles richtig an Bord hat, alle geforderten Utensilien, das ist eine riesen Anspannung. Und dann sind ja noch 102 andere Ruder da, die auch gleich aufs gleiche Abenteuer gehen. Und deren Nervosität, das ist wie ein Pool von Nervosität, wo man einfach, auch wenn man nicht nervös ist, man geht da rein und man spürt es und übernimmt es. Und
es brodelt.
Ja, und dann rauszukommen, so, ach, jetzt geht's los, gepaart mit, ach, hoffentlich mache ich da, lenke ich mein Boot nicht in Richtung Klippen oder mache eine Kollision oder jetzt nur keinen Fehler machen, das war so mein Gedanke.
Man muss ja dazu sagen, diese Sportart des Rudern, das war dir ja eigentlich ein Leben lang fremd gewesen im Vorfeld, ne? Also das war so wirklich das erste Mal, dass du dich damit auseinandergesetzt hast. Eine Sache muss ich oder will ich auch noch erwähnen, nur 6 Männer, das muss man dazu sagen, haben sich neben dir allein ins Ruderboot getraut. Ansonsten waren es, ich glaube, 4er-Teams, die damit unterwegs waren auf der
Tour. Ja, es waren 2er, 3er, 4er und 2 Fünfer. Mhm. Und in dem Jahr war ich die einzige Frau. Ja. Also es haben schon, ich war weltweit zu dem Zeitpunkt die 17. Frau, die alleine irgendeinen Ozean berudert hat. Und auf genau dieser Strecke war ich die 10. Mhm. Also ja, und halt einfach die erste Schweizerin. Und das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man Neuland betritt. Zuerst gibt es mal so die Frage, ja, schafft denn die das überhaupt? Schau sie dir doch mal an. Also das habe ich schon gespürt. Und auch bei Ozeanrudern, die das häufiger machen oder die sich mit in dieser Community bewegen, war das dann schon auch ein, wow, du machst das alleine. Mhm. Ganz ehrlich, habe ich mich nie so betrachtet. Also ich auch jetzt, ich stelle mich nicht auf ein Podest. Das heißt nicht, dass ich stolz bin, was ich gemacht habe, aber ich bin nicht was Besseres, weil ich finde auch, ich sage das immer wieder, Äpfel und Birnen, das ist Obst, man kann es aber nicht vergleichen. Und wenn jetzt eine Frau im gleichen Alter schon 3 Kinder großgezogen hat, alleinstehend, dann finde ich einfach, dann kann ich gleich anpacken mit meiner Überquerung, weil es ist einfach, ich finde, viel weniger anstrengend. Und so bin ich einfach ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen vielleicht manchmal zu bescheiden. Aber das ist nicht schlecht, glaube ich.
Macht dich sehr sympathisch auf jeden Fall. Es hat nicht richtig mit einer Glückssträhne angefangen bei dir. Ja, also so viele Unwägbarkeiten und so viele Hindernisse, die dir da im Weg standen und schon in den ersten Tagen. Fieber, Hals-Nasen-Ohrenentzündung, Seekrankheit, gebrochenes Ruder, verbrannte Finger. Was habe ich noch vergessen? Ich weiß es nicht. Also es hörte fast nicht auf mit der Pechsträhne. Was hat dich denn weitergetrieben und daran gehindert, einfach zu sagen, ey, ich werf die scheiß Ruder jetzt einfach ins Wasser?
Ja, ich habe dann häufig REO Speedwagon gehört. Und in dem Refrain sagt er ja, it's time to bring this ship into the shore. and throw away the oars forever. Und genau diese Zeile habe ich oftmals so richtig mit Inbrunst gesungen und gedacht, und ich werde diese Dinge wegschmeißen, aber noch nicht jetzt. Also ich habe mir immer gesagt, jetzt ist gerade im Moment nicht lustig, es tut mega weh, auch die Rippenprellung, die hat dann lange einfach je nach Bewegung aus dem Nichts heraus so wehgetan, dass ich fast nichts, ich musste die Ruder manchmal auch loslassen, weil das hat so wehgetan. Ich wusste, das hat alles ein Verfallsdatum. Also das ist nicht, das bleibt nicht. Das geht wieder weg, das wird wieder besser. Und ich kann jetzt einfach nur schauen, was ich tun kann für mich, dass das ein bisschen besser wird.
Gabi, ich habe zwei Fragen. Einmal, was ist das für ein Gefühl, wenn man allein mitten auf dem Atlantik ist? Also wie fühlt sich das an? Auch so, welche Geräusche macht zum Beispiel das Meer und welchen Tieren begleitet man? Und die zweite Frage, und das ist immer das, wo ich so ein bisschen Probleme habe, mitten auf dem Meer draußen. Also mir geht es manchmal so, wenn ich auf dem offenen Meer mal so runtergucke in diesen Abgrund runter. Ne? Kilometer von Wasser sind da unter mir. Wie geht's dir damit? Warst du da öfter auch mal skeptisch oder wie bist du damit umgegangen?
Also die Frage würde ich gerne zuerst beantworten, weil das war lustig. Ich habe mir nie vorgestellt, wie weit es unter mir runtergeht. Ich wusste das zwar, aber es hat in mir keine emotionale Regung ausgelöst. Ich habe mich immer auf dem Wasser gefühlt, wie wenn ich wie auf einer Landschaft bin. Also ich habe das auch so beschrieben. Manchmal haben die Wellen ausgesehen wie die sanften Hügel in der Toskana oder eine Geröllwüste, als das Meer so richtig kleine, fiese, unruhige Wellen produzierte. Und so habe ich mich immer auf dem Wasser gefühlt und habe überhaupt nicht realisiert, dass unter dem Wasser auch was ist. Ich habe ja auch wegen der Spiegelung häufig nicht tief runterschauen können. Und habe dann die Oberfläche abgesucht nach Meerestieren, Meeresbewohnern und habe dann manchmal Wale gesehen. Und dann, das hört man schon vom Unterschied her, vom Geräusch, ich komm da gleich da noch drauf. Die Wellen, das Wasser, das hat ein Platschen, ein Klatschen, ein Rauschen, aber ein Meerestier, das hört man sofort. Den Unterschied merkt man, dieses Ausstoßen von Luft. Da geht der Kopf gleich nach links und rechts und schaut, wo habe ich das Ding gesehen. Häufig war das ja sehr schwierig. Ich habe es manchmal nur gehört und gar nicht gesehen, aber ich wusste, da war was. Und das, für mich sind Wale halt wunderschöne Tiere, die neugierig sind und mir Hallo sagen. Und ich habe es auch immer so wahrgenommen, so oh, endlich kommt einer mir Hallo sagen. Delfine sind auch so Herdentiere und ich habe mir immer gesagt, ja, du fühlst dich sehr, sehr alleine und deshalb bist du keine Herde und da kommen die Delfine auch nicht zu dir, weil du bist ja alleine und bist unscheinbar und nicht wirklich da. Von der Sicherheit her, wenn ich im Wasser war, war das aber anders. Also ich musste ja viermal den Unterboden putzen und dafür muss man ja ins Wasser steigen.
Und dafür hast du Kameras im Vorfeld erstmal ins Wasser gelassen, habe ich gelesen, damit genau. Du gucken konntest, ob da irgendwelche Haie oder so unterwegs
genau,
sind.
Genau, ich habe mit meinem Stick habe ich die GoPro ins Wasser gehalten, habe eine 360-Grad-Aufnahme gemacht. Dann habe ich die Kamera rausgenommen, habe die Aufnahme angeguckt und gesehen, alles blau, alles klar, wunderbar. Und dann habe ich mich ganz langsam ins Wasser gleiten lassen, weil ich bin mal von der Reling auf dem Segeltrip immer reingesprungen. Das hat wilde Delfine angezogen und die Crew meinte, das sei ein Hai. Und ich bin noch nie so schnell geschwommen wie damals. Deshalb wusste ich, ganz sanft reingleiten lassen.
Kein Platschen machen.
Kein Platschen. Und mit dem Kopf oberhalb der Wasseroberfläche habe ich mich total unwohl gefühlt. Weil ich wusste nicht, was unten ist, aber ich wusste, dass da was ist. Und sobald ich den Kopf, es sind ja nur 30 Zentimeter, den Kopf unter Wasser halt hatte mit der Taucherbrille, war ich Teil vom Ganzen. Und da habe ich mich wieder total wohl gefühlt, also sicher auch. Und das war schon spannend, das zu spüren. Und ich war aber auch froh, dass ich mir nie diese Vorstellung 4000 Meter unter mir, ein Nichts an Wasser, vielleicht zwei, drei Fische, das habe ich mir so nicht im Negativen vorgestellt. Die zweite oder die erste Frage, die du gestellt hast, wie man sich da draußen fühlt alleine, bei mir war es eine Palette von Emotionen, die sich in Minuten- und Stundentakt immer wieder geändert haben. Also wie die Wellen hochs und tiefs, von totaler Freude, dass man da draußen sein kann, wie man ist und singen kann, ohne dass jemand die Augen rollt, weil man die Töne total verfehlt. Keine Kleider zu tragen und sich trotzdem total angezogen fühlt. Über auch einfach totale Einsamkeit und die Absenz von physischen Körpern vermissen. Also ich wollte jemanden anfassen. Also ich wollte einfach nur eine Hand drücken. Und wenn man das nicht hat, da fühlt man sich so wie, also ich habe mich so gefühlt, wie wenn ich mich auflöse. Mhm. Was dann aber auch wieder ein schönes Gefühl war, weil gleichzeitig kam da die Realisation, wir sind 70% oder ich bin 70% Wasser. Mhm. Ich weiß im Moment nicht, wo höre ich auf und wo hört das große Blau neben mir, wo beginnt das große Blau neben mir, mhm. also wo ist die Grenze? Und zu realisieren, wir sind ja alles Teil vom Ganzen, das war dann auch gleich wieder schön. Also es hat von einem Gedanken in den anderen gewechselt und es ist sehr lehrreich. Ich muss das nicht unbedingt wieder in dieser Intensität haben, aber es war auch schön.
Der 9. Januar, das schreibst du in deinem Buch, da gab es wirklich richtig starken Wellengang, mit dem du zu kämpfen hattest. Und auf einmal hast du von der Seite eine riesige Welle gesehen, eine sogenannte Geisterwelle. Was hast du dann erlebt?
Also ich war da, die Wellen waren tatsächlich sehr, sehr hoch und es hat sich ein Regensturm aufgebaut. Das gibt's halt. Ich habe mich auch da entsprechend vorbereitet, angezogen, alles wunderbar. Ich habe mich sogar auf die großen Wellen gefreut, weil sie waren auch ziemlich ruhig und kamen aus derselben Richtung wie der Wind. Also eigentlich beste Voraussetzung, gut vorwärts zu kommen. Und dann wollte ich ein bisschen illustrieren oder aufnehmen mit meiner Kamera, wie das aussieht, wenn ich diese Wellen surfe. Mhm. Und habe da auf diesen Knopf gedrückt und war am Rudern. Und aus dem Nichts heraus, die Wellen kommen ja, man muss sich das vorstellen, rechtwinklig zum Boot, zur Längsachse des Boots. Und plötzlich kam eine Welle parallel zum Boot. Und ich wusste, und sie hat sich schon ein bisschen gekräuselt, und ich wusste ja, wie die Wellen gerade, wie das Verhalten an dem Tag war. Und ich wusste, die bricht jetzt dann gleich und genau da, wo ich bin, und ich werde nichts tun können, ich werde vom Boot geschleudert, weil das Boot wird sich einmal um die Längsachse drehen. Mhm. Und das alles innerhalb von 2 bis 3 Sekunden, also es geht dann ziemlich schnell. Und ich habe dann noch lustigerweise versucht, mit meinen Händen mich an der Reling festzuhalten, um vielleicht an Deck zu bleiben. Die Kraft des Wassers, es ist unglaublich. Das Wasser hat so eine Riesenkraft, man kann sich das nicht vorstellen. Und da gab's wie einen Knall und von dem Knall an war ich wie in einer anderen Dimension. Also ich habe dann das Wasser nicht gespürt, ich habe nicht gespürt, dass ich nass bin. Ich glaube, ich habe noch einen tiefen Atemzug genommen, um unter Wasser nicht
Luft zu haben.
Aber ich kann mich nicht wirklich daran erinnern. Ich war dann wie in einer Parallelwelt und habe dann, das war so ein schönes, eigentlich ein schönes Erlebnis, weil ich hatte sofort die Sicherheit, alles ist okay, ich hab dich. Und zwar, weil ich ja mit einem Klettergurt um meinen Bauch mit dem Boot verbunden war, mit einem kräftigen Karabiner. Ich konnte also, es konnte in dem Sinn nicht so viel passieren. Ich konnte nicht getrennt werden von meinem Boot, weil dann wäre meine Geschichte auf dem Atlantik zu Ende gewesen. Von der Heftigkeit her hat mich dann das Boot um diesen Klettergurt gezogen und ich habe dann das war wie eine Hand von einer Mutter, die das kleine Kind auffängt, das gerade gelernt hat zu laufen und ein bisschen schneller geht, als die Beine es können und dann nach vorne wegfällt. Und dann kommt die Mutter noch mit dem Arm und fängt dieses Kind auf. So habe ich mich gefühlt. Mhm. Und das auch so wie eine Stimme, ich hab dich, alles ist okay. Mhm. Eine halbe Sekunde später habe ich mich im Wasser wiedergefunden und links von mir war das Boot. Und ich so, okay, du bist im Wasser, neben dir ist das Boot. Im Wasser hat's Fische. Geh wieder aufs Boot. Also wirklich einfach so schrittweise, was ist jetzt zu tun? Und ich glaube, das ist einfach so die Reaktion, die man hat in einer Schocksituation. Mhm. Weil ich war ja im Schockzustand. Mhm. Das kann man nicht anders beschreiben.
Mhm. Aber so negativ, oder Frau Hoffmann, wie ich das jetzt wahrnehme, war der Moment ja dann quasi im Nachhinein gar nicht, weil du hast ja irgendwie doch was Schönes verspürt dabei, oder?
Ja, es war einfach schon, man fühlt sich dann schon alleine, weil man möchte dann jemanden um sich haben, der einem sagt, alles ist okay und auch in die Arme nimmt. Da hat mir wirklich die physische Präsenz anderer Menschen gefehlt. Und ich habe da ja zuerst, also das war der Moment, als das zweite Ruder gebrochen ist. Ich hatte ja 2 Ersatzruder dabei und da ist das zweite kaputt gegangen. Ich war ja noch nicht mal in der Hälfte. Also
das erste ging nach 5 Tagen schon kaputt, ne, glaube ich.
Nach 5 Stunden.
5 Stunden sogar. Oh ja, genau, 5 Stunden.
Und da haben wir aber auch eine Lösung gefunden. Ich wusste, wenn nochmals eins kaputt gehen würde, dann könnte ich aus 2 1 machen mit einer kleinen Säge. Ich hatte eine Säge dabei und Epoxyharz, dann hätte ich den MacGyver raushängen können. Und der hat ja auch mit dem Streichholz ein Flugzeug geflickt. Also dann kann ich das auch noch. Und Da ist aber dann nicht so rausgekommen. Vielleicht mache ich das irgendwann mal noch, weil ich habe alle Ruder noch, auch die gebrochenen Teile. Und als ich dann das Deck wieder, also alles wieder dingfest gemacht hatte, bin ich in die Kabine und da war natürlich das totale Chaos. Und da habe ich dann noch 2 Stunden da aufgeräumt und dann fiel alles zusammen. Und da habe ich mich schon sehr alleine gefühlt. Und auch ein paar Tage später kamen nochmals so große Wellen und da fühlte ich mich nicht so wohl. Also das Gefühl von ein bisschen zu viel Respekt, ich würde nicht mal sagen, das war Angst, aber es war sehr, sehr viel Respekt, hat dann dazu geführt, dass ich so wahrgenommen habe, dass ich das jetzt brauche und diese Pause brauche. Und an dem Tag ist zwar nichts passiert, aber ich habe den ganzen Tag einfach in der Kabine verbracht, weil es mir wohler war. Also ich musste dann einfach diese Prioritäten setzen, aber ich denke, das ist auch das, was ich jetzt mitgenommen habe, was ich auch jetzt mache. Wenn es mir nicht wohl ist, dann habe ich es in mir, etwas zu ändern. Also ich kann immer was in meiner Situation ändern und das mache ich jetzt auch. Also es war schon sehr lehrreich.
Mhm. Hin und wieder hattest du Kontakt zur Außenwelt bzw. zum Festland, entweder um das Wetter zu erfragen etc. Da gab es ja immer die Calls, du hattest auch einen Arzt, mit dem du hin und her schreiben bzw. dich austauschen konntest. Und dann gab es diese besonderen Tage im Jahr, Geburtstag und Weihnachten und Neujahr. Und in einem kleinen Päckchen war sogar ein kleiner Tannenbaum drin.
Ja.
Und du hattest auch Briefe mitgenommen von der Family. Und du hast dir wenigstens zu Weihnachten so ein bisschen so ein luxuriöseres Essen gemacht, wenn man das so sagen kann. Wie kann man sich das vorstellen auf einem Ruderboot? Du füllst einfach heißes Wasser in ein Paket oder?
Genau. Man reißt oben die Tüte auf, man füllt heißes Wasser rein, man nimmt den Plastiklöffel, man rührt um, man verschließt die Tüte, man wartet 10 Minuten. Man öffnet die Tüte und isst das Essen.
5 Minuten, Tarina.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Das ist so, also es sind so ungefähr für 8 Minuten waren es, glaube ich. Oder je nach Essen gab es da verschiedene Garzeiten.
Wenn es dann drin geblieben ist, weil das war ja auch nicht immer das Ding, weil dich hat plötzlich dann die Seekrankheit nicht nur einmal gepackt.
Nein, nicht nur einmal. Also ich habe mich da aktiv in der Fischfutterproduktion betätigt und manchmal wusste ich einfach, du möchtest das jetzt nicht nochmals essen und wusste nicht, dass ich das kann, aber einmal in der Kabine oder ein paar Mal auch, ich mag mich an diesen Moment erinnern, in der Kabine habe ich was gegessen und da kam ein bisschen wieder den Hals hoch. Und ich habe einfach wieder geschluckt und gesagt, nein, du bleibst unten.
Ich habe überhaupt nicht aufzuputzen.
Ich mache lieber sowas. Es ist zwar eklig, auch nur schon die Vorstellung, aber ich mache lieber das, als Erbrochenes in der Kabine aufzuputzen.
Mhm. Stark, ganz, ganz starke Momente.
Gabi, es folgen noch ganz viele andere Geschichten bis zum Ziel. Ja, nur mal ganz kurz angeschnitten, knapp 500 Seemeilen vom Ziel hat der Autopilot zum Beispiel nicht mehr funktioniert. Aber irgendwann bist du angekommen. Wie vorhin schon erwähnt, 74 Tage, das muss man sich mal vorstellen, 74 Tage, 23 Stunden, 56 Minuten. Da hast du dann mit deinem Boot angelegt. Erzähl uns mal von dem Moment, was das für ein Gefühl war. Wie hat sich das angefühlt?
Also es war sehr surreal und ich konnte irgendwie das gar nicht absorbieren, weil man ist so lange alleine und dann sind auf einen Schlag so viele Menschen da, die auch noch so viel Lärm machen. Also ich bin da nach dem Ziel, man fährt ja, das Ziel sind ja 2 Bojen, man fährt da durch, man hat diese Leuchtfackel, das geht alles noch, das ist noch getaktet, das ist nach Programm. Und dann wurde mein Boot Richtung Dock geschoben und plötzlich waren da die Superjachten, die alle ihre Hörner betätigt haben. Und ich so, bin ich denen im Weg? Und dann haben die gelacht und gesagt, nein, die machen Lärm für dich, weil sie dich feiern. Und es war schon da, war es zu viel. Und dann kam ich an dieses Dock und da waren ungefähr 100 Menschen. Und ich wusste nicht, wohin schauen. Und ich konnte es gar nicht begreifen und absorbieren. Und dann war es aber alles sehr eben, es war so ein Programm, da gibst du erst die Champagnerdusche, warmer Champagner.
Lecker.
Lecker, lecker.
Und Hauptsache nicht salzig.
Genau, ja, da war es eher süß, ja. Und dann wird man an Land gebeten. Also ich habe vom Direktor der Regatta die Hand gekriegt und bin da rüber gehüpft und habe nur gehofft, hoffentlich falle ich nicht um. Und es war ein bisschen ungelenkt und da waren meine beiden Füße an Land. Und das war so komisch, weil ich wusste sofort, ich gehöre aufs Land. Ich bin keine Seefahrerin. Aber diese Schwere, die man da spürt, weil halt einfach nicht mehr das Flüssige unter einem ist, das so schnell nachgibt, sondern diese solide Erde, das war so wie Wurzeln und zwar bis zur Mitte der Erde. Es war diese Schwere und gleichzeitig den nächsten Schritt zu machen, war leicht. Also es war total komisch und ich war froh, sind meine Eltern auf mich zugekommen und haben mich umarmt. Und es war wunderschön, aber es war so wie die logische Konsequenz von allem. Und ich wusste, ich muss da noch ein bisschen Zeit haben, um alles nachzuvollziehen. Also es ging mir alles ein bisschen schnell und es ist wie ein bisschen ein Film an mir vorbei. Vorbeigezogen. Ich musste dann auch nachher meine Ankunft auf Facebook nochmals anschauen, weil ich habe das wie nicht alles mitgeschnitten. Ich habe nicht mal gemerkt, dass ich gesagt habe, ich liebe Schokolade. Und eine der Zuschauerinnen ist sofort zum kleinen Laden gelaufen und hat 6 Schokoriegel gekauft. Und als ich dann vom Zielinterview zum ersten Essen geführt wurde, war da nicht nur ein Teller Essen und ein Rumpunsch, sondern auch noch 6 Schokoriegel. Mhm. Also ich war total perplex.
Überfordert.
Mhm. Und es hat dann eine Zeit gedauert. Und ganz ehrlich, im Nachhinein, ich bin ja dann, als ich nach Hause gekommen bin, ging es 10 Tage später in den ersten Lockdown. Und ich war wahrscheinlich einer der wenigen, die total froh war,
Ruhe zu haben,
dass ich nicht wieder in die Gesellschaft muss.
Ich weiß, wie es geht. Als ich dein Buch gelesen habe, Solo auf See, Gabi, da habe ich mich, als du angekommen bist an Land, habe ich mich von jemandem verabschiedet, weil ich wusste, der kommt nie wieder und ich habe ihn sehr vermisst. Reginald.
Mhm.
Ja. Der kleine Vogel, ein kleiner lustiger Geselle, der dich öfter besucht hat auf See. Total irre. Kannst du von ihm erzählen?
Ja, das ist eine kleine Sturmschwalbe und die ist ungefähr am 4. Tag. Da habe ich noch in der Nacht versucht zu rudern. Da habe ich plötzlich auf der linken Seite meines Halses so ein Pieksen gespürt, so einen Schlag und habe mich total erschrocken und dann war da so ein wild um sich schlagendes kleines Etwas, so ein braunes Etwas auf meinem Deck und ist hinter meiner Ruderposition zur Ruhe gekommen. Da habe ich gemerkt, das ist ein Vogel. Und ich habe da mit meiner Hand gecheckt, ob ich blute. Und gesagt, ich bin okay. Und dann habe ich so zum Vogel nach hinten geschaut und gefragt, bist du okay? Ich bin okay, okay. Du kannst da bleiben. Du hast sicher eine Gehirnerschütterung. Bleib einfach so lange du willst. Ich werde dich nicht berühren, ich werde dich nicht stören. Du fliegst weiter, wenn du bereit bist. Mhm. Und das habe ich aber mit Gedanken gesagt. Ich habe das nicht laut gesagt. Mhm. Aber ich weiß ja, Gedanken sind ja genau so stark wie Worte für den eigenen Organismus. Und ich denke auch für die Tiere ist das so. Und dann habe ich ihn einen Namen gegeben, so wie ich meine Autopiloten. Denn der erste war Rudy, der zweite war Randy. Beide sind leider auch gestorben. Und die Miss Universe und dann Fanny Defender, da hatte ich eine Schutzboje dabei. Ich habe alles ein bisschen oder viele Dinge personalisiert und dann war das einfach Reginald, weil das war auch ein bisschen royal. Ich keine Ahnung, wie ich auf diesen Namen gekommen bin. Aber manchmal, wenn es mir nicht gut ging, nahm ich den Besuch von Reggie zum Anlass, mich aus der Negativspirale zu holen und habe dann wirklich die Hand in die Höhe gehalten und gesagt, Reggie! Und habe ihn begrüßt, frenetisch. Und der Vogel, der kam wirklich eins bis zu 3-4 Mal am Tag vorbei und hat mich auch immer wieder ein bisschen aufgestellt. Es war wie eine Freundschaft. Jeden Tag, bis zum 3. Tag vor meiner Ankunft, dann hat er sich irgendwie wie verabschiedet. Und das war lustig, ich habe irgendwie gespürt, jetzt ist dann vorbei. Also der Abschied war nicht nur, als ich in Antigua war, sondern schon ein bisschen vorher. Und es war okay. Also ich habe dann auch gespürt, jetzt komme ich näher. Und als ich dann die Lichtverschmutzung gesehen habe, ich habe ja diese Insel gar noch nicht gesehen, aber ich habe die Lichtverschmutzung in der Nacht schon gesehen, am Abend. Da wusste ich, jetzt bin ich näher bei den Menschen und Reggie ist jetzt wieder bei seinen Vogelfreunden.
Mhm. Ein treuer Begleiter, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, kann man sagen.
Ja.
Gabi, Solo auf See, eine Frau rudert über den Atlantik und entdeckt die Kraft der Einsamkeit. Dein Büchlein, das wir wärmstens empfehlen dürfen. Eine Frage haben wir immer zum Schluss unserer Gespräche und die stellen wir dir heute auch. Was bedeutet für dich Glück?
Die Leichtigkeit des Lebens, also im Moment. Glück ist nicht, für mich ist Glück nicht etwas, das immerwährend ist, sondern das sind Momente. Und das sind Momente von unbeschreiblicher, unerklärbarer Ekstase, von einer Leichtigkeit, die man nicht nur im Körper, sondern eben auch im Herzen fühlt und man sich getragen fühlt und verbunden mit allem.
Das ist schön. Ein wunderschöner Schlusssatz. Vielen herzlichen Dank, Gabi. Schön, dass du bei uns gewesen bist und mit uns nochmal diese Reise über den Atlantik gemacht hast.
Danke, war schön. War schön mit euch.
Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
Ego FM.
Schöne neue Radiowelt.
Wie sieht's aus mit uns zwei, Hoffmann?
Auf keinen Fall.
Das sagen Sie mal jetzt.
Ach. Nee.
Nee, noch nicht mal
75 Tage können Sie doch mal
noch
mit mir auch mal.
Drei.
Wir nehmen Sendetechnik mit, wir machen unsere Radioshows dann vom Boot aus.
Die hatte auch viel zu wenig Alkohol dabei. Die hatte nur eine Flasche Prosecco dabei, so ein kleines Mini-Fläschchen. Hat die noch niemals geöffnet. Ich habe das Buch gelesen, Solo auf See.
Dann wäre die wahrscheinlich auch nicht so weit gekommen, Frau Hoffmann, wenn sie mehr Alkohol dabei gehabt hätte. Wir würden nicht weit kommen.
Dann wäre die ganz woanders hingekommen.
Wir kommen vielleicht 3 Stunden und dann trinken wir klaglos. Ja?
Das ist vorbei hier.
Ja.
Mensch.
Ach, Frau Hoffmann.
Herr Kollmann.
Was soll es gewesen sein? Oder haben Sie noch irgendwas?
Weiß ich nicht. Wussten Sie, dass Wasserbüffel keine Stresshormone haben? Ich wäre gerne manchmal ein Wasserbüffel.
Wieso haben die keine?
Die haben einfach keine Stresshormone. Mhm. Die sind total gechillt, die sind tiefengechillt. Die denken sich bei allem, oh ja, leck mich.
Büffel. Ich google die gleich mal, Frau Hoffmann. Vielleicht kann man sich von denen noch was abschauen.
Googeln Sie mal Stresshormon und Wasserbüffel. Da kommt bestimmt, gibt's nicht.
Ja, da habe ich doch jetzt schon meine Abendlektüre für heute. Ist doch super.
So. Ich gönne mir noch das letzte Schlückchen hier und dann mache ich mich auf.
Dann dampfen Sie ab, Frau Hoffmann.
Ja, und heute mit Freude und Schnelligkeit. Denn ich bin noch auf einer Party eingeladen.
Ja. Tschüss. Auf eine Überraschungsparty. Und nein, das ist nicht Ihre eigene. Ja. Obwohl Sie sich über die auch freuen würde. Ja. Also, falls Ihr mal eine Überraschungsparty
ich komme zu jemand anderem auf eine Überraschungsparty und dann heißt es, Überraschung, was ist deine Party?
Falls Ihr Frau Hoffmann überraschen wollt, ja, ladet sie einfach irgendwo ein und überrascht sie. Ja. So, ich bin durch, Frau Hoffmann. Ich habe schlecht geschlafen letzte Nacht. Ich mache
wieso, was war passiert?
Ja, einfach schlecht, immer wieder aufgewacht. Und.
Haben Sie von mir geträumt?
Natürlich.
Ich habe viele seltsame Dinge geträumt letzte Nacht. Vorletzte Nacht. Nein, überhaupt die Nächte davor. Ich weiß nicht, vielleicht ist das der Wetterumschwung. Warum hören wir keine Musik mehr? Sind wir schon off?
Der Zehner ist durch. Wenn, dann müssten Sie noch was hinlegen. Aber wir machen jetzt Schluss
für heute. Jetzt ist vorbei. Ja. Tschüss, bis nächste Woche.
Tschüss. Sie gehen jetzt wirklich, ne?
Ich erst noch die Orange.
Ein bisschen schneller.
Das war Völlig überzogen mit Hoffmann und Kollmann. Eine Produktion von Ego FM. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag 16 bis 20 Uhr auf Ego FM.
Schöne neue Radiowelt.
Guck mal, ich hab die halbe Orange.
Bis Sie gehen, Frau Hoffmann, singe ich Ihnen noch was, damit es jetzt hier schneller vorangeht. Ich singe Ihnen was. Passen Sie auf.
Tschüss.
Denn du trägst keine Liebe in dir. Nichts für mich. Und für irgendwen, denn du...